Hallo und herzlich willkommen zu Nur noch eine Reihe, dem Podcast für Strickerinnen und Stricker, die genau wie wir abends auf dem Sofa viel zu spät immer wieder denken, ah, die eine Reihe noch. Mein Name ist Marisa Nöldicke, ich bin 41 Jahre alt, Mutter von 3 Kindern und Gründerin und Inhaberin von Maschenfun, dem Online-Shop rund ums Stricken, mit einem super tollen, breiten Angebot an Wollpaketen, viel Wolle und wunderschönem Zubehör rund ums Stricken eben. Maschenfein selbst gibt es mittlerweile seit einigen Jahren und rund um Maschenfein hat sich unglaublicherweise, wie so ein Selbstläufer, eine richtig tolle Community entwickelt. In unserem Maschenfein-Podcast Nur noch eine Reihe bringen wir euch ab und an auch mal einen Gast aufs Sofa, quasi zum Stricken dazu. Mein heutiger Gast ist Christiane von Chris Berlin. Chris ist fast 56 Jahre alt und bestimmt ist sie vielen von euch mindestens mit einer ihrer Strickanleitungen mittlerweile schon mal über den Weg gelaufen. Da gibt es zum Beispiel den Sneefnook Cardigan, den Colding, den Boyfriends Cardigan, den Girlfriends Pullover und. Chris erzählt, wie sie vom Sticken, Stricken und Häkeln mit Oma Meta und Oma Else als Kind die Leidenschaft auch für das Nähen entdeckt hat. Ihr erstes Konfirmationskleid hat sie selbst genäht und da bringt sie sogar ein Foto davon mit. Mit dem Stricken hat sie während der Abizeit im Wollladen im Nachbardorf Geld dazu verdient. Und dann haben die Nadeln, wie bei vielen von uns, einige Jahre geruht. 2012 kam sie dann über einen Hinweis im Berliner Tagesspiegel, ich konnte es ja kaum glauben, auf die große Strickplattform Ravelry. Und dann war es um sie geschehen quasi. Im zweiten Teil des Gespräches sprechen wir sehr viel im Detail über einzelne Strickanleitungen. Es lohnt sich sehr, wenn ihr euch dann parallel einfach mal die Modelle auf ihrer Ravelry-Seite anschaut. Zu vielen Modellen haben wir natürlich das passende Wollpaket bei uns im Maschenfeinshop. Außerdem hat euch Chris in ihrem Instagram-Account eine Bilderpräsentation hochgeladen für all diejenigen, die ganz gerne ein bisschen schauen möchten, worüber wir so sprechen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei diesem Gespräch. Hallo, na?
Na?
Wie geht's dir?
Gut, danke. Und dir?
Ja.
Bist du im Keller jetzt, oder?
Nee, leider nicht, weil mein Laptop hat keinen USB-Ausgang. Deswegen geht es gar nicht. Also ich habe so ein MacBook Pro, Airbook irgendwas. Genau. Willst du mit Video machen oder ohne?
Ja, kann man ja mitmachen, das ist dann lustiger.
Ah.
So, ja.
Fangen wir einfach mal direkt an, würde ich sagen.
Genau, ja. Machen.
Also ich freue mich wirklich riesig, dass du jetzt hier bist im Podcast. Und ich hatte mal bei Instagram schon so ein bisschen gefragt, habe natürlich alle ganz viele Fragen und habe das ja so ein bisschen sortiert. Also ich dachte, wir fangen auch bei dir einfach mal so ganz von vorne an, wie du überhaupt zum Stricken gekommen bist. Also strickst du schon als Kind? Hat es ganz klassisch deine Oma dir beigebracht? Oder wie bist du an die Nadeln gekommen?
Ja, also bei uns war es so, ich bin 1964 in einem ganz kleinen Dorf im Bergischen Land geboren und das ist noch so ein ganz klassischer Haushalt, mehr Familienhaushalt gewesen. Also und da waren halt zwei Omas, meine Oma Meta und meine Oma Else. Und die haben mir nicht nur das Stricken beigebracht, sondern auch das Sticken, das Häkeln und das Nähen. Und ich habe, glaube ich, mit 6 Jahren erste Strickliesel-Sachen gemacht und dann auch direkt erstmal gehäkelt. Und ich weiß noch, ich wollte mit 12 mal meiner Barbie-Puppe eine Cordhose nähen. Und dann habe ich aber 2 linke Beine zugeschnitten. Das war so mein erster misslungener Versuch, irgendetwas zu nähen.
Ein Design.
Naja, das ist ja, weiß nicht, ob ich da ein Schnittmuster hatte damals, da gab es ja Burda und so. Und dann habe ich aber relativ schnell viel genäht. Also ich war echt fit im Nähen und habe auch mein erstes Konfirmationskleid selber genäht. Da habe ich dir ein Bild von geschickt auch.
Ach, das muss ich gerade mal gucken.
Würde ich auch nachher teilen bei den Highlights.
Ach, das da mit den Punkten drauf.
Ja, das, genau. Ne? Ach, so ein dreiteilig mit so einer Spitze, da ist so eine Spitze eingegangen. gearbeitet und eine Weste und dann so ein Stufenrock, wie man den damals hatte.
Wie dieses ganze Teil hast du selber genäht. Ist ja irre, ja.
Ja, mit 14. Also von daher, ich war da echt gut drauf.
Weil du es gerade gesagt hast, du erstellst, du hast ja gesagt, bei Insta, du machst irgendwie ein Highlights oder wo können wir denn das machen, so erstellen, dass die Leute die Fotos sich angucken können, über die wir jetzt gerade reden?
Ja, ich würde die in meinen Highlights auf Instagram nochmal posten. Super,
genau. Das heißt Instagram chris.berlin ist es, glaube ich, oder?
Ja.
Da in also den Highlights.
Die kommen dann mal einmal geballt, einen Tag in den Stories.
Genau. Und wenn ihr das hier alle hört, dann könnt ihr da schauen gehen bei den Highlights. Das ist super.
Genau. Ja, genau. Dann könnt ihr so ein bisschen mitblättern. Genau. Ja. Okay. Ja, und dann habe ich also relativ viel genäht. Also Nähen war eigentlich so mein Liebstes. Ich wollte auch gerne Modedesign studieren. Das war aber leider aus finanziellen Gründen meiner Eltern nicht möglich. Mein Vater ist schwer krank geworden. Und dann ging das halt nicht. Ja, und zum Stricken bin ich gekommen, weil ich mir dann auch Geld verdienen müsste während meiner Abi-Zeit. Weil, ja, musste ein bisschen Geld mit zu verdienen. Und da habe ich im Wollladen gearbeitet, im Nachbardorf. Und damals hat man ja so Annie Blatt gestrickt und Mohair und Lurex. Und es war alles ganz weit, mit ganz weiten Armen. Fledermausärmel und Paisley-Muster und ich habe das alles rauf und runter gestrickt. Also dann war es auch so, dass ich ad hoc, als ich dann 1986 nach Köln gezogen bin, um anfangen zu arbeiten, musste ich dann, habe ich ad hoc alles fallen lassen. Ich habe sämtlichen Handarbeiten aufgehört. Und habe mich dann auf meinen Job konzentriert.
Und was hast du gemacht? Also was hast du?
Es war 1964, also 64er Jahre, Babyboomer, ne? Da konntest du auch nicht so viel Stellen kriegen. Und dann habe ich erstmal eine Ausbildung im Einzelhandel gemacht. Das nannte sich damals Handelsassistent. In einem Herrenoberbekleidungsgeschäft, also ein riesengroßes. Dann war ich da auch im Verkauf tätig und habe dann auch so Warenkunde mit Stoffen und so. Das lag mir ja dann ganz gut. Und dann hat der Chef nachher gefragt, ob ich nach der Lehre seine IT aufbauen wollte. Dabei hatte ich noch nicht mal einen Computer gesehen. Und habe das aber gemacht. Und habe dann Wirtschaftsinformatik auf der Abendschule studiert und bin wirklich in so die Richtung IT gegangen. Mhm. Und habe es auch jetzt, das ist meine Profession sozusagen. Mhm. Genau. Ja. Und damit habe ich mich auch, also ganz weg vom Handarbeiten, ganz schnell quick vom Nähen, vom Stricken, von allem.
Okay, wann hat das wieder angefangen? Weil als wir uns kennengelernt haben, 2014, da bei diesem Workshop, da hast du ja schon intensiv gestrickt. Da warst du ja schon ordentlich bei Ravelry unterwegs. Also insofern.
Genau.
Wie bist du da wieder dazu gekommen?
Also es war dann so, dass ich in meinem Job dann so ab 2000 nach Berlin gezogen. Und dann habe ich erst noch im Homeoffice gearbeitet, eine Firma aufgebaut, eine Niederlassung hier in Berlin und so. Und dann habe ich nochmal den Job gewechselt, 2007. Ich habe dann nochmal den Job gewechselt und war dann in einem neuen Job sehr viel unterwegs. Mhm. Und teilweise, dass ich 3 Übernachtungen in der Woche hatte und ich wollte gerne was haben, mit dem ich mich abends so ein bisschen zu Hause fühlte. Mhm. Wo ich so ein bisschen mich und mein Hobby ausleben konnte und nicht nur irgendwie in einem Hotel abends essen gehen, Fernseher anmachen und schlafen. Ja. Und da habe ich mich erinnert an das Nähen und ans Stricken. Und Nähen eignet sich natürlich überhaupt nicht.
Nicht so gut, genau. Ja. Kann man nicht mitnehmen, muss man immer aufbauen. Ja.
Genau. Und dann habe ich angefangen, wieder zu stricken. Mhm. Das war 2010, genau. Und dann habe ich erstmal fleißig alle Lana Grossa und Langjahns Hefte da durchgeschaut und Aber das Stricken war auch so wie Fahrradfahren, das verlernst du nicht. So, das ist, die Finger erinnern sich so schnell daran und das war so schnell wieder da. Hätte ich auch vorher nie gedacht. Ja, und dann war ich dann immer so schnell fertig mit den Sachen und dann wollte ich mich immer gefragt, habt ihr denn keine dünnere Wolle? Kann ich mich noch gut dran erinnern. Habt ihr keine dünnere Wolle? Ich bin immer so schnell fertig. Ja, und dann habe ich durch einen Tagesspiegelartikel 2012 im Februar den Hinweis auf Reveille bekommen.
Ach, das ist ja interessant, durch den Tagesspiegel.
Ja, ich habe das nochmal nachgeguckt. Und zwar, das Schöne auf Reveille ist natürlich, dass du da alle Posts dazu mal alle noch nachlesen kann. Also es kann jetzt jeder von euch, kann jetzt in meinen Post reingucken und dann sieht er, dass ich das, habe ich auch damals da reingeschrieben, dass das ein Tagesspiegelartikel war, der mich auf Reveille gebracht hat. Genau. Mhm. Und
da hat sich eine neue Welt aufgetan an unendlich vielen Strickanleitungen.
Ja, und das Witzige ist ja, mit der Anmeldung auf Reveille habe ich auch direkt meinen Namen definiert sozusagen. Und zwar eigentlich wollte ich nicht mit meinem normalen Namen dort auftauchen im Internet. Das mag ich nicht so. Und deswegen wollte ich eigentlich Christiane Berlin reinschreiben als Username. Und der war schon weg. Und dann habe ich gedacht, ach, ist ja sowieso zu lang, dann schreib einfach Chris Berlin. Mhm. Und habe mich da angemeldet. Und was ich sehr schön fand, war, dass man sehr schnell mit anderen Leuten in Kontakt kommt. Und
das heißt, du bist gleich so in so Gruppen eingetreten oder was hast du gemacht? Also ich meine, einige, die uns zuhören, kennen Reveille gar nicht, also viele schon, aber sind auch nicht alle so drauf unterwegs. Also das ist ja der eine Bereich, sind so die Strickanleitungen, die man da finden kann. Und der andere Bereich ist so eigentlich die Community, ne? Der Austausch mit anderen
Strickerinnen. Ja, also es ist so, dass es da dort deutsche Gruppen gibt, auch wirklich deutschsprachige Gruppen, also weil viele ja auch vielleicht das sprachliche Hindernis so ein bisschen scheuen. Und ich habe mein erster Post, ich habe heute nochmal nachgeschaut, war wirklich beim Deutschen Stricktreff. und ich habe direkt irgendwie, nachdem ich da reingeschrieben habe, wer ich bin, wie ich da hingekommen bin, glaube ich, irgendwie 3 Stunden später eine Antwort bekommen, ja, wir stricken immer, also dass ich wollte auch mit anderen zusammen mal stricken oder andere Leute kennenlernen. Und dann haben die mir direkt eine Antwort gegeben, ja, sie würden im Kuchenkaiser hier in Berlin immer stricken und total nett. Also das fand ich sehr inspirierend. Vor allem, das hat sich auch nachher noch gezeigt, wenn du so für dich alleine vor dich hinstrickst, weißt du ja gar nicht, was du kannst oder wo du stehst. Du holst die Anleitungen und die deutschen Anleitungen, die typischen deutschen Anleitungen, die sehen ja so aus nach dem Motto, schlage so und so viel an, stricke 50 Zentimeter und nehme dabei verteilt 28 Maschen zu. Na toll. Mhm. Und das kann man ja so und so interpretieren, ne? So, und das ist, finde ich, da war immer noch viel Luft so. Und man wusste gar nicht, wo man steht. Und jetzt in meinem Freundeskreis hatte ich auch nicht so den Austausch, dass da viele dabei waren, die stricken. Mhm. Genau.
Das heißt, du bist dem deutschen Stricktreff beigetreten und dann hast du angefangen, da auch Leute kennenzulernen, mit denen du dich dann auch im realen Leben sozusagen getroffen hast und ausgetauscht hast.
Ja, genau. Also es gab dann bin ich relativ schnell auf den Laden gekommen, in dem wir später auch diesen Workshop gemacht haben. Den gibt es heute nicht mehr.
Genau.
Das war ja in Charlottenburg. Ja, und und die hatten immer, ich glaube, einmal im Monat donnerstags so ein Stricktreff. Und dann bin ich da erstmal hingegangen. Genau. Also war ich mal ganz neugierig und das Schöne ist einfach, dass die Leute, wenn die zu Stricktreffs gehen, man wird nicht so gefragt, wo man herkommt, was du hast, was du bist, sondern was strickst du denn gerade? Und was strickst du denn gerade, finde ich, hört jeder Stricker gerne. Ich finde das, man erzählt auch gerne von dem, was man gerade macht, was einen so beim Stricken bewegt. Wenn man ein Hobby begeistert ausübt, finde ich, sind das sehr inspirierende Gespräche und inspirierende Austausche. Und die gehen auf einer Ebene, wo es nicht so zu Konflikten kommt. Und ich finde es eine schöne Ebene, Leute kennenzulernen und mich mit denen auszutauschen.
Genau. Und war das damals dann auch schon so, wie es jetzt so ein bisschen ist, dass man eigentlich, dass es so trendige Modelle gab, die so ein bisschen alle kannten? Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hast du schon den Girlfriends Cardigan gestrickt oder den Boyfriend Cardigan oder so, dann weiß man, was es ist. Ne? So, wenn man so ein bisschen drin ist. War das damals ja, auch schon so?
Ja, das war damals auch schon so. Also ich weiß noch, die haben, also ich konnte damals ja noch keine englischen Anleitungen stricken. Muss ich ja auch gestehen. Also so ganz am Anfang war das noch nicht so.
Das ermutigt jetzt bestimmt ganz viele, die hier zuhören und da auch das
Problem haben. Ja, genau. Und ich kann noch was sagen. Also ich habe eine Freundin, die hat vor einem Jahr noch gesagt, englische Anleitung strickt sie nicht. Und und jetzt macht sie den ersten Teststrick bei mir mit in englischen Anleitung und macht das echt super. Also kann ich nur jeden ermutigen, diesen Schritt zu wählen. Aber du hast recht, auf deine Frage zurückzukommen. Klar, es gab dann genau die Anleitung, wo man sagt, ja, hast du schon gesehen, das und das. Und ich weiß auch, ein bisschen später, das war noch nicht so ganz am Anfang, also gab es dann, ich weiß, wenn die Hefte von Brooklyn Tweed rauskamen oder von Woolfork, das war so, da hat man echt drauf gefiebert und immer schon direkt geguckt, wann ist es denn endlich auf der Webpage und wann kann man sich das angucken. Und das fand ich sehr spannend.
Ja. Und so einzelne freie Designer, die dich noch erinnerst, wer war damals so, oder vielleicht auch jetzt, also die auch heute noch in sind, oder gab es so Namen, die?
Ja, also ich meine, natürlich einer der wichtigsten freien Designer, die ich auch online direkt 2012 kennengelernt habe, war Anke.
Von Anke Strick.
Genau. Und und da habe ich mich auch wirklich getraut, 2013, also ein Jahr, nachdem ich da auf Reveille war, habe ich bei Anke den ersten Teststrick gemacht. Das war damals der Zalb. Das ist so ein kurzer, so ein Pullover mit so einem besonderen Ausschnitt. Und das war echt toll. Ja, war es noch. Genau. Und dann gab es natürlich so Isabel Krämer oder Steven West war schon da mit seinen Schals. Mhm. Und klar, gab es viele Freie. Und ich fand auch gerade die Freien natürlich auch noch inspirierender. Vor allem fand ich dann, als ich dann mal meine erste englische Anleitung war übrigens ein Kaschmirschal für meinen Mann. Wo man, der so längs gestrickt wird und man musste dann immer alles abketten und wieder alle Maschen aufnehmen und dadurch haben sich so Röllchen gebildet. Ihr könnt euch das in meinem, mal gucken, wie der hieß, ich guck mal eben nach, in meinem Projekt noch nachschauen. Also ich habe alles, was ich gestrickt habe, findet ihr auch nach wie vor noch in meinen Projekten.
Ehrlich? Und, das ist ja wirklich bemerkenswert. Ja.
Also ich habe es auch nicht gelöscht. Also ich habe auch die ganz alten Sachen noch, die Lana Grosser-Sachen hier teilweise auch drin. Und genau, da ist er doch. Das war das Weihnachtsgeschenk für meinen Mann und er trägt den heute noch. Der heißt Riva. Mhm. Das ist ein, es ist echt ein schöner Schal, sehr interessant zu stricken. Und das war, wie gesagt, meine erste Anleitung. Und da hat mir damals dieser Treff, die haben mir da total geholfen, und gesagt, ja, und dann schreibst du halt die deutschen Begriffe daneben und das geht schon und du musst es so und so machen. Und der hat so eine kleine rote, der ist so grau, in Grautönen, Grau-Schwarztönen, der Schal, und hat so eine ganz kleine rote Linie da drin. Mhm. Und wie gesagt, er trägt den heute noch. Also das ist immer noch sein Lieblingsschal, weil der auch so schön weich ist.
Ah, ja. Ja, ich sehe ihn. Ich habe ihn jetzt gerade offen. Witzig. Ja. Das genau. War, ja, 2012 bist du damit fertig geworden. Ein Weihnachtsgeschenk.
Ja, genau. Ja, und dann kam... Ja. Und dann kam aber wirklich schon im nächsten Jahr dann diese Geschichten für Anke mit dem Zeit. Also nee, mein erster Teststrick für Anke war die Mrs. Garter. Genau.
Mrs. Garter.
Ja. Das war auch mein erster Teststrick in Englisch. Und nach diesem Schal auch die erste, englische Anleitung. Aber ja, genau.
Mhm. Ja. Witzig. Ja, Mrs. Garter suche ich hier gerade.
Da habe ich noch Garn verwendet. Das war dann noch auch so Langjarn-Garn, weil man hat damals noch gar nicht die Garne. Ja, also afrikanische Garne oder hier so von so einem Single-Ply-Garn, das gab es alles noch nicht. Also mir noch nicht direkt zugänglich, sagen wir es mal so. Mhm. Genau, und dann hat man es halt... Mhm.
Über die es ist wahrscheinlich dann über die Teststrickgruppe bei Anke gelaufen. Wie habt ihr dann, also ihr habt ja auch heute noch, ihr seid ja eng befreundet.
Ja.
Und auch über die Jahre hat sich ja da so eine Gruppe um euch irgendwie herum gebildet oder ihr miteinander mit anderen zusammen, wo ihr auch so diese Strickretreats macht, einmal im Jahr oder ich weiß gar nicht, wie oft ihr euch da trefft.
Ja, es sind unterschiedliche Gruppen. Es gibt einmal eine Gruppe, da war ich dann, ich habe es mir auch nochmal rausgesucht, also einmal gibt es Linsto.
Ja.
Das ist ein Strickretreat, der ehemals aus einer Wollmeisengruppe gegründet worden ist. Und da war ich im November 2013 das erste Mal. Mhm. Und das war echt wie so eine Offenbarung, weil die hatten, damals war dann Jan Over Berlin mit dabei, also Steffi, ja. Marion. Und die brachten ihren gesamten Online-Shop mit.
Ach, ja.
Mit all diesen tollen Garnen, wo man
mit
ja...
Tosch und sowas.
Ja, klar, genau. Ja. Ich habe auch so ein Foto meiner ersten Ausbeute, die findet ihr dann auch in meinem Highlight drin. Weiß ich noch genau. Macintosh, Pashmina und Macintosh, Merino Light. Das war toll. Und da kamen damals... Ich bin da durch einen Zufall reingerutscht, weil jemand da abgesagt hatte. Und das waren Leute aus Berlin hier. Und dann waren Leute aus Hamburg, aus Frankfurt. Also da kamen so ganz unterschiedlich Leute zusammen. Eigentlich, wie gesagt, aus einer ehemaligen Wollmeise-Gruppe. Mhm. Und diesen Retreat gibt es immer noch. Die Zusammensetzung, die ändert sich immer mal wieder. Was ich auch sehr schön finde. So lernt man immer noch mal neue Leute kennen. Und bei Linsto muss man wirklich sagen, das ist, manche haben auch schon mal gesagt, wir machen Kampfstricken.
Ja, das wollte ich schon fragen, wie sieht denn da der Tagesablauf aus? Also steht wahrscheinlich auf, Frühstück, Stricken.
Ja,
also es ist ja oft so, wenn man die Fotos hinterher sieht, dann habt ihr ja auch alle immer ganze Projekte irgendwie fertig, hat man so das Gefühl.
Ja, es ist ein Gutshaus, wo wir da sind, ein Gutshof. Mhm. Und da sind wir nur ganz alleine dann. Und die kochen für uns, die versorgen uns ganz köstlich. Und wir haben dort einen riesengroßen Raum, wo wir uns alle hinsetzen können und zusammen stricken können. Das ist sicherlich auch ein bisschen außergewöhnlich, so von der Atmosphäre her.
Wie viele seid ihr da immer?
Das ist unterschiedlich. Also es waren schon mal bis zu 26 Leuten da. Da mussten aber dann auch Menschen ein Ehebett gemeinsam teilen. Aber wenn so 20 Leute da sind, ist es eigentlich eine schöne Größe. So. Und dann wird halt gestrickt. Und das Tolle ist halt, man kann Sachen von anderen anprobieren. Man kann schauen, also jeder bringt so seine Stricksachen mit. Jeder bringt Wolle mit, die er tauschen möchte. man kann Erfahrungen austauschen, ja, viel stricken zusammen und sich essenstechnisch da verwöhnen lassen. Und es gibt auch Menschen, die dann, oder welche, die sitzen da schon vor dem Frühstück und stricken. Und man hat den Eindruck, dass sie gar nicht im Bett waren.
War vielleicht dann auch so. Okay. Könnte mal passieren.
Und
nur noch eine Reihe. Also,
ja, genau, nur noch eine Reihe. Stimmt, ja, wirklich. Und also ich habe schon mal an einem Wochenende ein komplettes Tuch dort gestrickt. Aber es gibt auch andere, die haben schon eine komplette Naima gestrickt, also eine komplette Strickjacke an einem Wochenende. Also von daher, das ist Wahnsinn. Schon.
Und dieses Foto, in dem, was du jetzt hier geteilt hast, wo so ganz viele Sachen auf dem Sofa liegen, ist das da?
Ja. Bei
so
einem das ist Linsdo, genau.
Okay. Dann bringen viele auch so einfach fertige Sachen mit, dass man so gegenseitig anprobieren kann.
Genau,
oder?
Ja. Das ist doch schön. Ja, sieht man, wie so ein Schnitt ist. Und ich sag mal, wenn man Stricksachen in live sieht, ist das nochmal was ganz anderes, als wenn man die auf Fotos sieht. Das finde ich auch immer so schön bei Workshops, wenn Designer ihre Sachen mitbringen oder ich bringe ja auch meine Sachen mit zu den Workshops, dass die Leute das anprobieren können. Die müssen gucken, Mensch, steht mir das? Ist das eine Konstruktion für mich? Und wenn das einem Model passt, heißt das ja noch lange nicht, dass es einem selber auch steht, gefällt.
Das stimmt. Das stimmt sehr. Und das nächste Foto, was man dann da sieht, oder die nächsten sind dann, ist so diese Gruppe um Linsdo herum, oder? Das Anke mit einem Mann dahinter.
Oh, Moment mal. Sekunde, jetzt muss ich mal eben gucken, wo du bist.
Das ist, glaube ich, das dritte und vierte Foto.
Nein, das kommt später. Das kommt später, sorry. Okay. Genau. Nee, das ist auch nochmal ein ganz besonderer Moment. Und genau. Nee, ich, also Linsdo ist das eine Retreat, zu dem ich gehe und auch nach wie vor gerne gehe. Und das ist immer so eine tolle Auszeit. Und ich reise meistens schon mittwochs an, wenn ich kann, und bleibe bis sonntags, weil am Mittwoch und Donnerstag sind noch nicht so viele da. Und dann kann man diese schöne Ruhe in diesem Haus mehr genießen. Und dann wird es ab Donnerstagabend wird es dann emsig. Und genau.
Und das ist eine Gruppe auf Ravelry auch? So, gibt es da eine Linsdo-Gruppe? Oder wie kommen da, wenn du sagst, die Zusammensetzung ändert sich, wie...
Also es gab mal eine Gruppe auf Ravelry, mittlerweile ist das eine WhatsApp-Gruppe und man kommt mittlerweile nur noch rein, wenn man jemanden schon kennt, der da war und dann sozusagen empfohlen wird und gesagt, jetzt hat jemand anders gesagt. Ja, nee, aber so, das passt in die Gruppe rein.
Na klar,
So ein Thema Gruppendynamik ist ja auch noch...
Das stimmt, ja. Ja, wenn es dann zu groß ist, ist es ja auch irgendwann, also wie du sagst, das 20 ist wahrscheinlich so eine ganz gute Größe. Wenn es mehr wird, wird es einfach auch irgendwann wuselig.
Ja, genau. Und ja, und so ist das jetzt, haben wir da eine WhatsApp-Gruppe und darüber wird es jetzt sozusagen immer zusammengestellt oder findet sich das, sagen wir es mal so. Genau.
Ja. Und du wolltest über das andere Retreat erzählen?
Ja, genau. Und dann habe ich noch ein anderes Retreat und das ist wirklich... so ein Herzensretreat, das machen wir auch seit einigen Jahren. Jetzt, ich glaube, viermal waren wir schon dort. Und zwar ist das ein Retreat auf der Insel Jüst. Das ist von Anke initiiert. Das ist eine Gruppe rund um Anke, aus Teststrickern bestehend von ihr. Und wir treffen uns da einmal im Jahr auf Jüst. Genau, aber dieses Jahr leider nicht. Genau. Also, weil es wäre jetzt im Mai gewesen.
Schade, ja.
Für Linsdo haben wir noch ein bisschen Hoffnung, dass das wieder klappt. Das ist ja noch ein bisschen weg. Aber und das ist auch eine sehr schöne, wirklich sehr, sehr schön dort. Also, es ist auch eine tolle Gemeinschaft. Auch da kommen die Leute ganz unterschiedlich hier. Unsere weiteste Teilnehmerin kommt da aus London und das ist aber auch eher so ein fester Stamm, der sich dort trifft. Und also ich genieße diese Wochenenden, wo man sich austauschen kann und wo man viel zusammen stricken kann. Und ist immer eine Bereicherung, finde ich.
Und du machst, also auf deine eigenen Designs kommen wir ja später, du machst aber auch immer noch selber Teststricks, oder? Für andere.
Also ich teste eigentlich nur noch für Anke, ab und zu mal. Aber auch weniger. Weil natürlich auch meine eigenen Sachen und meine Ideen aus meinem Kopf irgendwie so gestrickt werden wollen und dadurch mache ich das selten, genau. Und angestrickt jetzt auch bei mir Test schon mal.
Ja, das habe ich auch gesehen, genau.
Genau.
Ich glaube jetzt auch den letzten, diesen Woolly Hack hat sie, glaube ich, gestrickt, oder?
Genau, den hat sie gestrickt und jetzt strickt sie gerade schon wieder für mich Test. Den Button, der neueste jetzt, der gerade vorgestern in Test gegangen ist, den strickt sie auch Test. Genau. Mhm. Ja.
Okay, auch dann Teststricks aber, kommen später noch, genau.
Genau, aber vielleicht kommen wir noch mal ein bisschen zurück, weil ich würde gerne noch was erzählen. So, ich habe Teststricks, habe ich sehr viele schon gemacht. Ich habe für Isabel Kramer schon Test gestrickt, Steven West, Regina Mösner, Judy Bryan, Jorge Lucatelli und halt eben Billy Dee. Mhm. Und da haben wir uns ja dann auch bei dem Workshop kennengelernt. Und ich glaube, man nimmt von jedem, also ich habe so von jedem etwas mitgenommen. Und das, was ich bei Rilly so toll fand, war, für mich ist Rilly so die Maschenflüsterin gewesen. Sie ist so detailliert in den Maschen drin. Seit ich diesen Workshop damals gemacht habe, weiß ich, wie eine Masche aussieht. Das klingt jetzt völlig banal, aber man strickt immer vor sich her und wenn man aber lernt, diese Maschen zu lesen, sage ich jetzt mal, also ich kann heute hergehen und mir einen Pullover angucken und ich weiß genau, wie das gestrickt ist. Mhm. Welche Zunahmen gemacht worden sind, welche Abnahmen gemacht worden ist. Und das ist für mich so ein bisschen Maschenlesen. Mhm. Und das habe ich damals gelernt und das fand ich in einem höchsten Maße bereichernd. Ja.
Ich fand den Workshop auch ganz, ganz toll und ich finde auch Ihre Anleitungen wirklich groß. Also sie sind unfassbar umfangreich und sehr, sehr detailliert, weil sie auch eine wahnsinnige Liebe zum Detail hat. Sie macht ja auch wenige Anleitungen, so, ne? Mhm. Nur das, was, glaube ich, dann wirklich raus muss, das kommt dann irgendwann dann mal an. Aber es hat mir auch wirklich gut gefallen, ja. Das war echt ein toller Workshop. Ich weiß noch, dass damals für mich war das, da war mein kleiner Sohn um die 1 oder so. Das war, glaube ich, so, dass das war noch so diese Phase, wo ich einfach mich wahnsinnig gefreut habe, mal allein irgendwo hinzugehen für längere Zeit als eine Stunde. Ja.
Genau. Wir haben auch direkt gegenüber gesessen, ne?
Ja, und es gab Maschenfallen, gab es, es war so im Aufbau, gab es da noch nicht so richtig, also es war noch mein alter Blog. Und ihr wart ja schon so mehrere aus irgendwie, also ihr kanntet euch alle über Ravelry und ich bin da halt nie so intensiv unterwegs gewesen. Für mich war das so, ja, wie in so eine Gruppe reinhören, weil ihr euch alle kanntet und ich kam da so von extern dazu.
Ja. Genau, ja, aber das war echt toll, also muss ich wirklich sagen. Ja, und ich habe sehr viel gestrickt in der Zeit, das muss ich auch wirklich sagen. Ich habe hab nochmal nachgeguckt, ich habe so ungefähr im Jahr 40 Kilometer Wolle verstrickt.
Wahnsinn, das ist wirklich irre, ja.
Ja, also es ist schon viel. Aber es war halt auch dadurch, dass ich viel unterwegs war und dann immer abends gestrickt habe.
Ja, und dann wahrscheinlich auch im Flugzeug und sowas, oder?
Ja, genau. Zug, ja. Flugzeug, so. Ja. Wirklich sehr, sehr viel.
Das, sieht man das bei Ravelry, wie viel man gestrickt hat, wenn man seine Projekte da anlegt?
Oder ja, man das? Kann das sehen. Ja, echt? Kann man sehen, genau. Ja, da gibt es so ein, da gibt es unten so eine Möglichkeit, dass man unten sieht man, wie viel Meter das sind. Es gibt auch so eine Statistik da irgendwie. Ach, auch. Ja. Siehste, kannst du auch auf Projekte Excel auch exportieren oder so. Also das, genau. Ja.
Wahnsinn, ja.
Genau. Ich habe auch früher meinen Stash sehr akribisch da geführt, aber das ist jetzt so ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Also mein Wollvorrat, der da noch drin ist, der stimmt nicht mehr, muss man wirklich dazu sagen. Nicht mehr aktuell.
Meinst du, er ist dezent größer geworden?
so viel gar nicht. Also ich habe jetzt mal gerade geguckt. Ich habe 8 IKEA-Boxen in okay. so diese Schrankboxen. Das geht mhm. eigentlich noch. Also, finde ich, ist noch vertretbar. Also, mhm. es ist noch nicht ausufernd. Genau. Ja. Und ja.
Das war dann, also das heißt, dieser Workshop bei Redili, war das dann schon so, vielleicht, also ist da irgendwo auch die Idee dann entstanden, irgendwann mal selber was zu designen, wenn du sagst, du hast da quasi angefangen, Maschen zu lesen?
Nee.
Noch nicht? Nee.
Nee, überhaupt nicht. Also so diese Jahre 2013, 2014, 15 und 16, das war... Ich habe mich einfach da wirklich voll der Strickeslust hingegeben und neue Garne zu entdecken. Ich war immer sehr begeistert von Garnen und zu gucken, wenn es die dann hier nicht gab, wenn man so Woolfolk-Modelle oder am Anfang gab es ja auch keinen Brooklyn-Tweed-Garn hier, was kann man da gut als Alternative nehmen und kommt das wirklich so raus? Das hat mich total fasziniert. Also so, das war wirklich so meins, sich durch Kombinationen, also ich habe damals auch schon, ich weiß, den Diary von Anke, habe ich damals auch in einem Mohair mit einem anderen Garn zusammen verstrickt, um eine ähnliche Konsistenz hinzubekommen. Also ich habe da immer schön nachgestrickt, testgestrickt und hätte mir nie träumen lassen, dass ich mal selber was rausbringe. Und ich weiß auch noch genau, als ich Anke persönlich kennengelernt habe, das war nämlich etwas später, ich habe sie erst Juli 2014 persönlich kennengelernt, da hatte ich zu einem Stricktreff bei mir zu Hause eingeladen und weil ich schon so viel bei ihr Test gestrickt hatte, habe ich gesagt, ach, hast du keine Lust auch zu kommen? Und das haben wir aber alles über Reveille ausgetauscht und sie war in diesem Zeitpunkt der Meinung, dass ich ein Mann wäre.
Ach so, weil, wegen Chris, ja.
Nee, ja, wegen Chris vielleicht auch, aber auch, und das kann man auch noch sehen, ich hatte damals nur eine Männerschneiderpuppe und habe alle Sachen an dieser Männerschneiderpuppe fotografiert.
Ist ja lustig. Ja.
Und dann hat sie gedacht, ich wäre ein Mann.
Ah ja, ich sehe es hier gerade, das ist noch diese alte Puppe wahrscheinlich, ne? Da.
Ja, genau, ja. Genau, und dann hat sie gesagt, ja, dann komme ich doch und Stricktreff, ja, so, hatte sie auch noch nicht gemacht. Und ja, und dann weiß ich noch, ich war total begeistert und fasziniert, wie jemand, die saß auf dem Sofa und sie hat einfach drauf losgestrickt. Und dann habe ich gesagt, was machst du denn da? Ja, ich design gerade was Neues. Oh ja, ich sage, und wo hast du das irgendwie ausgerechnet oder aufgeschrieben? Nö, das mache ich einfach so. Und dann habe ich gedacht, das werde ich nie machen. Also das war ganz weit weg, hatte ich auch keine Intention. Und man muss auch dazu sagen, keine Ruhe. Ich weiß es nicht. Also war nicht die Zeit dafür. Mhm. Genau. Und ich habe mich halt darüber gefreut, dann auf so Knitting-Retreats zu gehen. Also dann war ja Berlin Knits auch hier. Tolle Veranstaltung. Wo dann die gesamten Designer der Welt und alle, die man von Reveille kannte, hier nach Berlin kamen 2015. Und da ist auch das Bild mit dem Mann entstanden.
Ah, okay.
Und weißt du, wer neben dem Mann sitzt? Das ist Anke.
Unten? Ja, unten drunter, ne?
Ja, ja, du siehst Anke und dann siehst du eine rothaarige Frau.
Ja, ist doch von Jan über Berlin, oder?
Nein.
Ach so.
Nee. Das ist Susan Mayer, die das Contagious S erfunden hat.
Ja, Schulterkonstruktion.
Ja.
Für all diejenigen, die denen das jetzt nicht so direkt was sagt. Ach, das ist ja, ich sehe es jetzt nur klein und hier sieht sie aus wie, ich weiß ihren Namen nicht, wie die eine Organisatorin
Steffi.
Von Berlin. Ja, genau.
Steffi. Nee. Das ist Susan Mayer und ihr Mann.
Irre.
Und die kommen ja aus Australien und die haben in der Zeit eine Reise durch Europa mit einem Wohnmobil gemacht.
Ja.
Und ich hatte insofern, es war total spannend, weil Anke ja ganz viel Contiguous gemacht hat zu dieser Zeit und sie war total glücklich, dass sie die kennenlernen durfte. Und ich hatte dann auch noch eine kleine besondere Begegnung, weil ich zu diesem Zeitpunkt gerade einen Test gemacht hatte, den ich anschließend zu warm gewaschen habe.
Oh nein.
Das war der Night Swimming. Und ich habe dir zwei Bilder auch reingetan. Einmal in groß und dann einmal als klein. Und dann hat sie gemeint, ach, das könnte ich doch für das Kind von meiner Tochter mitnehmen. Und dann habe ich ihr das geschickt hinterher. Ah, ja. Das war mein einziger Waschunfall eines Strickstückes sozusagen.
Okay. Oh. Und bei Nitz gab es ja mehrfach, dann, das war das erste dann.
Oder das war das erste.
Es gab es das zweimal, dreimal? Ich weiß gar nicht. Zweimal.
Zweimal.
Mhm. Beim zweiten war ich auch, da wo ihr dann auch einen Workshop gemacht habt, ne? Das war doch Berlinitz,
genau.
Oder?
Ja. Ja, also in dem ersten Berlinitz habe ich eigentlich nur einen Workshop gegeben, wie bediene ich Reveille. Mhm. Genau, weil ich da eigentlich ganz fit war. Gut, von meiner Ausbildung als Wirtschaftsinformatikerin hat man ja eine gewisse Affinität auch zu solchen Systemen. Und genau, also da war nichts. Und da gibt es auch noch eine schöne Geschichte bei der Berlinitz, bei der ersten. Wir sind nämlich da aus dem Hotel rausgeflogen. Ach. Wir hatten uns mit einer Gruppe von Mädels in einem Innenhof eines Hotels verabredet. Das war an der Oberbaumbrücke und das war so ein ganz innovatives Hotel. Und dann haben wir uns da getroffen, dann fing es an zu regnen und dann mussten wir aus dem Innenhof raus und sind in die Lobby gegangen. So, da war auch Platz genug und dann haben wir da was bestellt, zum Essen und zum Trinken. Und dann wollten die uns nicht mehr bedienen, als wir die Stricksachen ausgepackt haben, weil wir anscheinend nicht zum Image des Hauses passten. Also von daher sehr skandalträchtig.
Das gibt's ja nicht.
Aus einem Hotel rausgeflogen,
weil wir gestrickt haben. Frechheit.
Genau, ja. Ja, und Ende 2015, da war aber etwas, was so einen ersten Anschein vielleicht gab, dass ich vielleicht doch mal was designen würde, weil da habe ich einen Schal gesehen, der mir super gut gefiel und der war von Langjans. Und die haben den Schal gestrickt mit 6 Fäden in einer Reihe. Also so, und dann habe ich gedacht, nee, also den Schal möchtest du schon haben. Aber ich stricke nicht mit 6 Fäden auf einmal. Das mag ich. Das muss auch anders gehen. Und dann habe ich genau dieses Design, also deswegen sage ich auch, das war meine erste Anleitung, nicht mein erstes Design. Und dann habe ich diesen Schal umkonstruiert. Und das war dann der Flying Dots.
Ah, okay.
Genau.
Und wieso 6 Fäden? Also nicht 6 Fäden gleichzeitig, sondern...
Nein, bei mir ist es nur ein Faden auf der Nadel, weil ich den schräg stricke. Ich fange unten in der Ecke an und sie haben halt gerade gestrickt und haben das dann so schräg laufen lassen, so immer versetzt. Aber dann hast du ja ganz viele Farben immer.
Also so Intarsia-mäßig hatten sie da, oder?
Ja.
Also Intarsia mit 6 verschiedenen... Ja.
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe mir die Anleitung angeguckt und dann habe ich gedacht, nee, also das musst du anders machen, das geht auch anders. Und wie gesagt, und dadurch ist dieser Flying Dots entstanden. Das ist eine sehr rudimentäre Anleitung. Es gibt sie auch nicht in Deutsch, muss ich auch dazu sagen. Wie gesagt, es ist eine Anleitung und kein Design, weil ich habe mir das ja nicht ausgedacht vom Look and Feel her. Ne? Mhm. So, und genau. Und und dann kam 2016, das war Ende 2015. Und 2016 habe ich auch so ein bisschen was gemacht. Da habe ich 2 Sachen verändert. Da war einmal, gab es von Rochi den True. Und da hatte Anke schon so ein bisschen den anders gestrickt, dass der nicht so nach hinten wegging, sondern mehr gerade runter und ich habe dann noch Taschen da reingemacht und habe nochmal die Seite etwas anders gestrickt. Das steht auch alles auf Reveille in meinen Projekten drin beschrieben. Mhm. Und dann hatte ich einen Schal von Rochi gestrickt aus Frieda Fuchs und als ich damit fertig war, da war der, also ich bin 1,80 groß und Also wenn man 1,50 groß gewesen wäre, dann hätte er vielleicht ausgereicht. Aber ich fand den total zu klein. Und dann habe ich gedacht, naja, den Garn hast du eigentlich noch genug übrig. Nehme ich nochmal die gleiche Menge. Und dann habe ich gedacht, man könnte jetzt hergehen und den Schal nochmal von der Gegenseite anstricken. Und das war der Spektrum. Und dann habe ich den einfach nochmal von der Gegenseite angestrickt. Mhm. Und das haben sogar auch Leute nachgestrickt. Aber es ist keine Anleitung. Ich habe das dann nur reingeschrieben in das Projekt, was ich gemacht habe. Und ja, und dann war 2016 im Herbst, war das Hamburger Wollfest. Und da habe ich auf ein Garn erstanden, nämlich ein graues und ein hellgraues. Und dann fand ich im ganzen Reverie keine Anleitung, die mir gefiel, wie ich dieses Garn verstricken könnte. Und dann habe ich gedacht, ich muss das selber machen.
Und das ist der Shape Your Shades geworden, oder?
Nee, das ist der Sparkling Innovation geworden. Ich habe den etwas später veröffentlicht. Also die erste Veröffentlichung war ja dann Summer Move On mit Anke zusammen als Pattern. Und der Sparkling Innovation habe ich etwas später dann veröffentlicht. Aber das war die erste Anleitung. Und als ich das gemacht habe, weil es war ja eigentlich auch eine total ungewöhnliche Konstruktion.
Ja.
Weil du strickst erstmal nur so eine Lace-Borde.
Band erstmal, ja.
Ja, genau. Und dann war das so toll, dieses Muster. Das ging auch genau auf, dass man vorne diese Knopfschließe hat.
Ja.
Das kam automatisch.
Das ist gar nicht, wie sagt man, also es hat keine verkürzten Reihen oder sowas. Das ist wirklich
Doch,
sieht man nämlich gar nicht.
Ja, das war ja die Kunst. Ich meine, ich hätte mir auch einen abgebrochen, das muss ich auch dazu sagen, weil wenn du nur ein Band strickst, dann schmiegt sich das ja nicht um die Schulter.
Genau.
Ja, genau. Das geht nicht, das kann man nicht machen. Das
ist ja
heißt,
Wahnsinn, ja.
Ich habe ein Muster entworfen, ein Lace-Muster, in das ich, und das als erste Anleitung, verstehe ich auch nicht, also wo ich dann auch noch vergünstigte Reihen reingenommen habe.
In das Muster. Also nochmal für die Zuhörer, das ist der Sparkling Innovation. Genau. Und man sieht nämlich auf der Seite bei Ravelry, also ich schreibe dann den Link in die Shownotes rein, dass ihr das findet. Man sieht da, es gibt ein Bild, wo man von hinten den ganz gut sieht, den Cardigan. Da kann man, also verkürzte Reihen sieht man nicht, weil du sie so gut versteckt hast dann, ne?
Ja, man sieht das wirklich nicht, ja, genau. Und dann strickt man halt nach oben bis zum Halsbündchen die Sachen an und dann nimmt man die Sachen an dem unteren Bereich dieser Bordüre auf und strickt nach unten weg.
Mhm.
Ne? Also ist ansonsten sehr einfach gestrickt, also nur glatt rechts, aber diese Bordüre, und die macht auch eigentlich Spaß zu stricken. Also es ist
aber
gar nicht.
Wie bist du da jetzt zum Beispiel drauf gekommen? Also jetzt sind wir ja eigentlich, stecken wir schon mittendrin. Ja. Aber wie da hast du einfach einmal angefangen, so ein Lace-Teil zu stricken und hast dir gedacht, das könnte man irgendwie nett um die Schulter stricken? Oder wie hast du da?
Also damals, das war damals so, dass ich hatte 3 Knäuel in dem dunkelgrauen, 1 Knäuel in dem hellgrauen. Das heißt, ich habe mir gedacht, ich muss irgendwie was machen. Ich wollte eine Jacke machen, das war auch klar. Also ich wollte gerne eine Jacke haben und habe gesucht und gesucht. Und ja, und dann habe ich auch Sachen gefunden, die hatten dann, die waren halt von oben nach unten gestrickt und hatten die hatten halt dann so einen einfachen Bereich glatt rechts eingestrickt. Ne? Mhm. So mittendrin so einen Streifen eingestrickt. Und da habe ich gedacht, nee, das gefällt mir nicht. Das wird diesem gar nicht gerecht. Das hat auch so kleine so Lurex-Anteile da drin. Deswegen heißt es Sparkling. Also es ist so ein Garn, was einen schönen Schein hat mit Seide und so ein paar Lurex-Elemente da drin. Und ich denke, da muss irgendwas anderes dran, damit dieses Garn auch zur Geltung kommt und so. Ja, und dann irgendwie. Ich habe ja 20.000 Pattern durchgeguckt und dann habe ich halt irgendwie gedacht, naja, und dann war klar, also ich wollte nicht so was ganz Einfaches machen, sondern ich wollte irgendwie was, ja, und dann bin ich irgendwie da drauf gekommen. Ja. Hab das da gefunden. Und dann habe ich erst gedacht, naja, okay, aber du musst ja ein bisschen ein Shape drin haben. Und dann kam diese Schwierigkeit halt, mit dieser Short Row da einzuarbeiten, was mich auch echt Zeit gekostet hatte, aber egal.
Ja. Aber ich finde, also es ist ja das eine, viel zu stricken und viele Anleitungen nachzustricken, aber der Schritt, dann wirklich ein eigenes Design zu machen und vor allen Dingen auch gleich, also nicht nur Tücher oder so oder Schals, sondern eben auch gleich Kleidungsstücke, die du auch gradieren musst, ist ja dann doch nochmal ein anderer. Also ich sage jetzt mal, nicht jeder, der 30 Jahre lang Anleitungen nachgestrickt hat, kann jetzt gleich Anleitungen auch gradieren, also in vielen Größen schreiben. War das für dich nicht auch eine Hürde?
Ja, das schon. Aber ich, also bei mir ist es so, ich kann nur das designen, was mir in den Kopf kommt. Und ich hatte gestern noch mit Anke drüber gesprochen, mir kommt kein Tuch in den Kopf. Es ist einfach so. Ich träume von Jacken, ich träume von Pullovern und sehe die vor meinem geistigen Auge entstehen. Aber ein Tuch? Nee. Also wenn ich Tücher habe, dann kommen die Tücher zu mir. Eher durch einen Zufall oder so. Aber ich habe kein Tuch im Kopf. Das ist so.
Aber wie hast du es dann gemacht? Dann also vor allen Dingen jetzt gerade diese Sache da mit der mit dem Sparkling Innovation, mit diesem, ja, mit dem schwierigen. Ja. Also ich meine, gleich zum ersten dann anzufangen, so jetzt mache ich eine Anleitung, jetzt gradiere ich das auch gleich noch in die verschiedenen Größen. Ist jetzt ja auch nicht so ganz trivial, oder?
Nee, also ich habe mir erstmal gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe ja erstmal nur gedacht, ich mache das für mich. Mhm. So, und als ich aber in diesem Prozess drin war, da hat mir das so viel Spaß gemacht. Und da kam mir halt diese Erfahrung zugute, dass ich mal schneidern gelernt habe. Mhm. Also ich habe von der Bluse über Röcke, über Jacken, über Mäntel, ich habe alles geschneidert. Und auch mit allen möglichen Schnittformen. Das heißt, ich habe Sattelschultern gemacht, ich habe Abnäher vorne, hinten. Und dann hast du, dann weißt du, wie so ein Körper funktioniert. Und dann hat man auch so eine Idee, wie sich Körper verhalten, wenn sie kleiner oder größer werden. Wobei ich sagen muss, also dass ich da im Laufe der Jahre sicherlich besser geworden bin. Also die ersten Anleitungen waren bestimmt noch nicht so perfekt in der Gradierung, wie sie heute sind.
Ja, klar, also, ist auch Übungssache, ja.
Genau, und dann entwickelt man ja auch Instrumente. Also heute habe ich ein ausgeklügeltes Excel-Sheet, mit dem ich das mache, je nachdem, welche Konstruktion es ist. Denke ich mir, überlege ich mir dann ein neues Excel-Sheet für eine bestimmte Konstruktion, sodass ich das pro Größe durchrechne. Und dann habe ich immer für jede Größe ein einzelnes Excel-Sheet, wo die natürlichen Maße aber auch draufstehen und dass ich mich dann da so annähere. Das hatte ich am Anfang noch nicht. Mhm. Das war eher dann so ein bisschen dieses Gefühl vom Schnitt her. Und auf der anderen Seite auch die Erfahrung aus diesen vielen Pullover und Jacken, die ich schon gestrickt habe. Das muss man natürlich auch sagen. Genau, ja.
Und dann war diese Anleitung geboren und du brauchtest ja auch Teststricker.
Ja, nee, ich habe ja erst, also diese Jacke habe ich ja erst später veröffentlicht.
Ah, okay. Die hast du.
Also die habe ich gar nicht, die habe ich gar nicht direkt veröffentlicht. Und ich habe direkt noch eine nächste Jacke gestrickt. Nämlich diesen I2One, diese orange Jacke.
Ja.
Genau, und da hatte ich nämlich ein halbes Jahr vorher, da war ich mit meinem Mann auf Hochzeitsreise und dann waren wir in Schottland in The Border Mill, so eine Wollmühle, und da hatte ich so ganz tolles Garn gemacht und da habe ich gedacht, okay, da wollte ich auch gerne eine Jacke von stricken, und das ist eher so eine College-Jacke. Mhm. Auch wieder ganz kompliziert. Also würde ich jetzt sagen, also warum habe ich damals das so kompliziert gemacht? Aber ja, ich wollte es auch gerne haben. Also ich habe I-Cords geliebt und ich fand diese Idee mit diesen ganz vielen I-Cords und diese Zweifarbigkeit fand ich sehr schön. Und das sind doppelt gestrickte Bündchen, doppelt gestrickte Halsbündchen, damit die auch Stand haben. Du hast eine Möglichkeit, entweder mit einem Reißverschluss die zu schließen, die Jacke, oder mit einer Knopfleiste. Du kannst auch nur eine Weste davon machen oder eine gesamte mit Ärmeln drin. Also die hatte auch sehr viele Möglichkeiten, genau. Und da habe ich das Glück gehabt, dass ich dann unter meinen Strickfreundinnen auch Teststricker gefunden habe. Und das war natürlich toll. Und auf Reveille, ich meine, über die Zeit hat man ganz viele Leute kennengelernt. Und ja, und dann muss man einfach ins kalte Wasser springen, sagen, okay, ich mache jetzt ein Design und ich lege jetzt eine Gruppe an auf Reveille selber und dann schreibe ich da mal was rein, mal gucken, ob es irgendwen interessiert und jemand das auch gefällt, dass er sich der Mühe unterzieht und die Zeit investiert, das festzustrecken. Das ist einfach so. Mhm. Muss man einfach probieren. Das ist, ja, genau.
Das war Sommer 2017. Und ja, da, also du hast ja da voll gearbeitet und dann aber nach und nach immer mehr Designs parallel gemacht einfach.
Ja, ja, also das war noch eine Zeit, also die erste Veröffentlichung und da bin ich auch ganz glücklich drüber. Also meine erste Anleitung, die veröffentlicht wurde, war der Summer Move On und das habe ich zusammen mit Anke in einem E-Book gemacht und ich ich verdanke Anke sehr, sehr viel. Und ich sag mal, ich bin auch sehr froh, wir sind sehr befreundet und wir sind sehr gegensätzlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite total seelenverwandt. Und ja, deswegen freut mich das umso mehr, dass damals die erste Anleitung mit ihr gemeinsam gemacht wurde, haben wir mit Frieda Fuchsgarn gemacht. Mhm. Und das war sehr nett. Ja. Sehr toll, ja. Das hat richtig Spaß gemacht, genau.
Denn wenn ich jetzt bei dir so in deinen Anleitungen blättere, also man sieht ja schon, es wird irgendwie, also bei den Anleitungen, es wird auch die Fotos werden immer professioneller, die hast du auch viel mit Anke dann zusammen gemacht, ne? Dass ihr euch gegenseitig fotografiert.
Ja, also am Anfang haben wir einmal eine Fotografin getestet und aber ich meine, das weißt du selber, ne? Also Wollsachen, Stricksachen zu fotografieren ist nochmal was anderes. Also es müssen andere Details rauskommen, es müssen andere Sachen rauskommen, als wenn, also das Auge des Fotografen, der sieht so ein Bild anders. Ja. Und ich finde, wenn man selber strickt und selber entwirft, dann weiß man am besten, was auch eine Strickerin sehen möchte, welche Details und wo es drauf ankommt und den Sitz von so einem Strickstück. Weil ich sag mal, wenn man zum Beispiel nur Bilder nimmt, wo die Leute immer die Ärmel hochheben, dann wirst du nie sehen, ob diese Jacke nicht permanent von der Schulter rutscht. Ja.
Das ist also, ein ganz gutes Beispiel. Da gibt es auch so Magazine von Herstellern, wo man immer so denkt, das sieht super aus auf dem Foto, aber irgendwie so steht man eigentlich nicht da. Also wie fällt das Teil, wenn man dann wirklich sich richtig bewegt, so, ne?
Ja, also ich würde auch nicht mal sagen, so würde man nicht dastehen, aber ich sag mal, ich finde es schon wichtig, dass man auch dass man so ein Design gut einfängt, damit die Leute, die Anleitung kaufen, auch sich orientieren können und eine Idee davon haben, wie so ein Fall von so einem Strickstück ist. Weil ich sag mal, eigentlich möchte man ja viel lieber, dass die Leute das anfassen können. Mhm. Aber es geht ja halt nicht. Weil so ein Garn zu fühlen und zu sehen, wie das fällt, das kriegt man auf dem Foto nur schwer eingefangen. Aber wir probieren es immer wieder. Und auch da haben wir halt das Glück, dass ich glaube, wir haben beide ein ganz gutes Auge für Fotos und zum Fotografieren. Und und das ist natürlich dann toll, dass sich das so ergänzt. Ja. Ja.
Und wenn du jetzt heute ein Design machst, wie gehst du da konkret vor? Also weil du hast vorhin gesagt, du hast immer so vor Augen schon und das entsteht irgendwie vor Augen. Also das heißt, kommst du eher von der Idee für ein bestimmtes Modell, skizzierst es dann und suchst dann das passende Garn aus?
Oder, ist unterschiedlich. Ja. Ist wirklich unterschiedlich. Also es ist von von Stück zu Stück anders. Also bei dem Design, was ich jetzt gerade auch so ein Step-by-Step auf Instagram veröffentliche und was ich jetzt gerade auch hier anhabe, also du darfst es jetzt schon fertig sehen. Die anderen haben gerade erst gesehen, dass ich Vorderteil und Rückenteil da in Neongelb rangetan habe. Da war es so, dass ich irgendwo in einem Kaufhaus oder so nebeneinander die Farben hellgrau, knall, neongelb und beige gesehen habe. Und diese drei Farben, die sind in meinem Gehirn eingebrannt. So, dann habe ich mal geguckt, okay, wer hat denn neongelb? Ja. Und dann war ich durch Zufall in einem Wollladen und dann habe ich dort das neongelb gefunden und auch ein grau und auch ein naturfarbenen Ton, aber ich wusste, das Garn alleine wollte ich nicht verstricken. Das pures Leinen ist nicht so mein Ding. Es leiert schnell aus und also ich trage das nicht so gerne. Das erfordert irgendwie, das ist nicht so, für meine Design ist nicht so geeignet oder ich empfinde das nicht so für geeignet, sagen wir es mal so. Und dann habe ich ausprobiert, okay, dann kombiniere ich es mal mit einem Mohair. Dann habe ich eine Maschenprobe gemacht. Guck mal gerade, vielleicht. Ah, nee. Und dann war die zu dick. Dann habe ich ein dünneres Mohair genommen. Ja, super. Dann war die Konsistenz ganz toll. Und dann stimmten aber die Farben noch nicht. Dann habe ich von unterschiedlichen Herstellern jetzt, also ich habe ein Garn, das Leinengarn von einem Hersteller, alle drei Farben. Aber das Mohair-Garn habe ich einmal von Ito und einmal von Lamana dazu genommen, weil dieses Beige gab es bei Lamana nicht. So, aber die sind beide von der Konsistenz, die beiden Mohair-Garne, ähnlich.
Ich glaube, sie sind sehr, sehr gleich. Ja. Also ich habe mir die sogar mal unter dem Mikroskop angeguckt, weil es mich interessiert hat.
Ich merke da auch keinen Unterschied. Ja. Genau. So, und dann damit hatte ich aber die optimalen Farben, so wie ich die vor Augen hatte. Und dann, naja, aber dann wusste ich immer noch nicht, was mache ich denn jetzt damit? Ja. Und dann kam irgendwann mal, habe ich auch in einer richtigen Konfektion, habe ich eine Bluse mit so einer Sattelschulter gesehen und die hatte oben so eine, wie so eine Naht. Und das ist auch hier, also das Design ist so aufgebaut, dass du oben an der Sattelschulter wie so eine nicht sichtbare Naht hast.
Es sieht von hier aus wie eine Rippe.
Nee, es ist so, also ja, die Ärmel werden ja im Rippenmuster gestrickt. Und dann nimmt man aber die Maschen hier oben an der zweiten Rippe von unten auf.
Ah, okay.
Dadurch hat man hier so einen Übersprung nochmal von zwei Maschen. Und die erzeugen so diese offenen, dieses Empfinden, da ist eine offene Naht. So, und dann war ich mir noch nicht ganz sicher, ob das mit der Konstruktion klappen würde, weil das ja ein bisschen anders ist. Man strickt also erst die Ärmel und dann fängt man mit dem Rücken und Vorderteil an. Aber es hat super funktioniert. Und
warum denn? Man könnte doch die Maschen da auch einfach stilllegen, oder?
Also könnte es doch auch. Nee. Dann hast du ja keine Naht hier.
Ach, da stimmt. Also könntest quasi unter der Achsel, ab da könntest du erstmal stilllegen und dann erstmal weitermachen und dann den Ärmel fertig stricken, das, ne, theoretisch. Also könntest du sagen, bis hier.
Ja, genau, aber du musst den Ärmel separat stricken und dadurch ist es natürlich auch schön, weil es bildet so einen Rahmen um das Mittelteil. Deswegen heißt der auch Frame.
Ja.
Deswegen der Name Frame, weil eigentlich die Ärmel und die Sattelschulter jetzt und mit dem Bündchen zusammen in der beigen Farbe einen Rahmen um den Körper bilden.
Und die Streifen sind die dritte Farbe? Oder ach, da unten ist die dritte Farbe.
Ja, okay. Genau. Also es wird so ein bisschen reingeschadet in die dritte Farbe. Genau, und unten ist es dann hellgrau.
Ah ja, toll.
Genau. Und also, aber das Tollste an dem ganzen Pullover ist dieses Garn. Also diese Kombination von dem Lein mit dem Mohair. Unglaublich.
Ich mag es auch sehr gerne. Also ich habe auch schon von Sandnes Tönnline mit Tünstelk Mohair zusammen. Das ist wahnsinnig schön. Mag ich auch sehr gern.
Ja, also es ist halt so, also es ist undefinierter. Also wenn jetzt jemand irgendetwas macht, wo du keine Struktur in einem Kleidungsstück hast, dann kann ich mir das sehr gut vorstellen, weil das ja so ausleiert, das Leinen. Ja? Es hat eine Eigenschaft, die man in so einem Design auffangen muss. Mhm. Und jetzt war es so, dass ich halt diese Farben unbedingt haben wollte, aber nicht die Eigenschaft.
Ja.
Also musste ich was dazu nehmen,
damit zum Pullover,
Eigenschaft hatte, die ich mochte. So.
Ja.
Und das ist, finde ich, auch immer so eine Herausforderung. Also so ein, oder wenn man mit einem Garn anfängt, also bei dem Tünd war es jetzt so, bei dem davor, da hatte ich das Garn.
Weil bei dem Wooly Hack oder bei welchem?
Bei dem Wooly Hack auch, ja. Wooly Hack ist auch ein sehr gutes Beispiel.
Ja.
Wooly Hack habe ich die Färberin habe ich kennengelernt bei einem Workshop in München. Die war Teilnehmerin bei mir. Und dann hatte sie mir einen Knäuel von dem Garn mitgebracht. Und das ist ein ganz spezieller Touch. Das ist ein Baumwollfaden. Und da drum ist Brascht Alpaka.
Aha. Mhm.
Ganz, also, und dann habe ich damit in Linstow rumprobiert und habe Maschenproben gemacht von unterschiedlichen Mustern. Und und am Ende habe ich gedacht, nee, es muss ganz einfach, ganz schlicht sein. Und ich möchte eigentlich, dass es so ist, weil es so schön kuschelig ist, dass man sich da so, ach, weißt du, so dieses Gefühl, sich so zu umarmen mit diesem Garn, das wollte ich in der Jacke wieder haben. Und dann habe ich gedacht, jetzt machst du mal was anderes. Du fängst hinten im Rücken an, wie so ein Schal.
Ja.
Und und dann
so umlegt und dann wird es aber zu einer Jacke quasi. Hm.
Ja, aber es gibt ja andere Designs, die fangen auch hinten im Rücken an, verbinden aber Ärmel mit Rücken. Und das ist in dem Fall aber nicht, sondern dieser Schal, der legt sich um die Schultern rum und wird sozusagen zum Vorderteil.
Ja.
Und dann werden die Ärmel nachher da reingestrickt.
Ja.
Und also es ist eine etwas andere Konstruktion und da war es dann so, dass ich mit Hilfe von Shortrose sozusagen die Rundung über die Schulter schön hinbekommen habe.
Ist im Grunde eigentlich, weiß ich nicht, wie so ein weiterführendes Design zu deinem ersten mit diesem Lace-Schal, oder? Könnte man so sagen, weil ich meine, ich verstehe schon, es ist vorne nochmal anders, weil der Schal dann so zum Vorderteil wird, aber das um die Schultern herumlegen, ne?
Ja, genau, ja, das habe ich jetzt überhaupt noch nicht so gedacht.
Ja, nee, ich dachte, ja, das ist eigentlich, da ist quasi so wie so eine Runde,
ja.
Und da bei dem habe ich mich gefragt, kennst du von La Mana die beiden Garne Kusi und Piura? Die könnte man nämlich, die würden zusammen, da könnte man gut auf die Maschenprobe kommen. Das könnte gut passen, oder?
Ja, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also man braucht irgendwie was so ein bisschen, also leicht und flauschig ist.
Mhm.
Ja, also
bei Kusi allein ist zu dünn, Volumen. Genau.
Also es kann ruhig Volumen haben. Mhm. Also dieses Garn hat ein immenses Volumen. Also wenn man überlegt, dass du da mit 400, das hat auf 100 Gramm 400 Meter und du hast eine Maschenprobe von 20, das ist immenses Volumen. Und das kann man nicht mit einem glatten Garn stricken. Da braucht es ein Garn oder eine Garnkombination mit einem Volumen.
Ja.
Also irgendwie entweder
das ausprobieren mit einer Maschenprobe, weil dann könnten wir den nämlich auch als Kit reinnehmen. Das ist wirklich schon ein schönes Teil, ja.
Ja. Und der lässt sich ansonsten ja einfach stricken. Die einzige Herausforderung ist hinten diese Shortrows. Ansonsten sind die Aufnahmen in der Jacke alle 1:1 aus den Randmaschen. Und ich habe erst in der Reihe danach auf die entsprechenden Maschen verkleinert, weil ich es gerne mag, wenn man Maschen aufnimmt und man hat einen sichtbaren Rand, wie jetzt zum Beispiel bei dieser Jacke hinten im Rücken. Wenn du dann nur jede zweite oder dritte Masche aufnimmst oder zwei eine leer lassen und dann wieder zwei, dann gibt es keine schönen Ränder. Und so habe ich es da gemacht, dass ich immer 1:1 aus der Masche aufnehme, was auch für Anfänger viel einfacher ist, und dann in der Rückreihe entsprechend ab- oder zunehme.
Nimmst du dann die Maschen mit einer kleineren Nadelstärke auf?
Ja.
Oder, ne, dass dann nicht so Löcher entstehen?
Ja. Mhm. Genau. Ja. Aber ansonsten ist es nur glatt rechts gestrickt. Man kann einen Gürtel mit reinstricken. Das ist auch in der Anleitung drin. Man kann ihn auch weglassen. Man kann das Teil auch sehr schön ohne Ärmel stricken, so als Weste. Ja. Das sieht auch echt toll aus. Und es wird auch, ich habe noch was im Kopf für ein weiteres Design in die Richtung, also mit der gleichen Konstruktion. Aber da könnt ihr euch mal überraschen lassen. Das dauert noch so ein bisschen.
Und sag mal, die Zeichnungen, die man sieht zu dem, zu der Jacke, die sind dann vorher entstanden? Also, oder?
Ja. Ja? Genau, da habe ich, also da war es so, ich habe diese Maschenprobe gemacht und dann fange ich mal an zu zeichnen mittlerweile. Also mittlerweile mache ich es fast regelmäßig oder eigentlich immer. Sodass ich auch nochmal was habe, wo ich mich orientieren kann. Oder zum Beispiel hier bei diesem hier hatte ich die erste Zeichnung, bei diesem gelben, jetzt bei dem Frame, hatte ich die erste Zeichnung ohne einen Querstreifen. Da hatte ich erst hart das Gelbe auf das Graue fallen lassen. Und als ich mir das Bild dann angeguckt habe, habe ich gemerkt, ah nee, das stimmt auch nicht, das ist noch nicht stimmig. Und dann kann ich natürlich sehr schön beim Zeichnen das nochmal ändern und sagen, okay, dann machen wir noch einen Streifen dazwischen oder ändere die Proportionen, wo soll denn der Übergang von Gelb in Grau sein, weil hier ist es auch, es ist auf dem Busen, muss man sagen, aber ich finde, aufgrund dieser geballten Farbintensität von dem Gelb fällt es nicht auf und ist beeinträchtigt auch nicht die, den Brustumfang. Also ich meine, ich habe auch einen sehr großen Brustumfang, bin jetzt nicht eine schmale Tanne und ich finde, das kann man sehr gut tragen. Genau, weil das mir auch immer wichtig ist, auch bei großen Größen, dass die Designs eigentlich auch schön aussehen und tragbar sind.
Ich gucke hier gerade in deine Designs, der Diller.
Ja.
Der ist auch interessant. Wie ist denn der entstanden?
Ja, der Diller hat eine Vorgeschichte. Also, und da muss ich ein bisschen ausholen. Der Diller ist ja auch ein Patentpullover und das Patent hat angefangen mit dem OA-Cardigan. Mhm. Wenn du mal in den OA-Cardigan reinguckst, dann ist es so, dass dort ich erstmals, das ist auch eine Konstruktion wie bei dem Girlfriends-Cardigan, das heißt, dieser V-Back hinten.
So. Ja, ich hatte den schon mal an. Da gibt es jetzt nämlich auch Fotos. Wow. Ich habe das Modell angehabt. Ja.
Also den Ohr. Und dann hast du ja bei dem Ohr-Cardigan, das ist ja aus dem Ito Shimo. Mhm. Genau, was ja ein schönes, leichtes Garn ist. Also von daher auch ein ganz tolles Frühlingsjäckchen jetzt gerade, was man schön überziehen kann. Und da war es so, ich habe eine Maschenprobe gemacht, weil Ito hatte mir das Garn gegeben und hat gesagt, guck doch mal, ob du nicht was machen kannst, die Tanja. Und dann habe ich Maschenprobe gemacht und habe hintereinander weg, glatt rechts, Rippenmuster und Patentmuster gestrickt. Und habe gemerkt, wie unterschiedlich mit der gleichen Maschenanzahl sich die Maße verändern.
Ja, das findet man ja später auch in deinem Coding wieder, oder?
Ja, genau. So, und daraus ist die Idee entstanden, dass ich gesagt habe, okay, das heißt, ich kann weiter erzeugen, ohne an klassischen Stellen Zu- oder Abnahmen zu arbeiten, also Zunahmen zu arbeiten. Mhm. Das heißt, bei dem Ohrkardigen und bei den danach folgenden Anleitungen, ich sage auch gleich welche noch, ist es immer so, dass die nur durch diese Veränderung oder diesen Übergang aus glatt rechts in ein Ripping, in ein Patent, die weiterkommen. Mhm. Und das war eigentlich eine geniale Idee, also für mich zumindest. Mhm. Da bin ich auch ziemlich angefixt gewesen und dann ist als nächstes ist dann sozusagen der, also war erst der Ur-Cardigan geboren. Ja. Dann kam der
Fisherman's, ist der auch so?
Nee, der Fisherman's nicht. Dann der Fisherman's ist auch ein Pullover mit Patent.
Ja.
Genau. Dazwischen war noch der Ua Pullover, der aber aufgrund, dass er so buntes Garn hatte, nicht so gut zur Geltung gekommen ist, das muss ich dazu sagen. So. Aber der arbeitet auch mit dem Prinzip, genau.
Den sehe ich hier gerade gar nicht, deswegen.
Nee, ich hatte den nicht, habe ich glaube ich
noch
keinen.
Ach doch, da, doch, doch, ich sehe es. Doch, doch, hast du, ja. Ganz, also das hast du, der, ja, das ist ein ganz buntes, stimmt, den habe ich jetzt nicht als erkannt, als
genau.
Patent oder so. Ah, okay, aber da drin sind auch noch Bilder von Teststrickerinnen oder so, ja.
Ja, und dann. Ja,
okay.
Und dann habe ich eigentlich schon den Colding gestrickt, weil ich irgendwie, dann, weil irgendwie ist mir dann, der, da kam halt dieser Schal zu mir.
Ja.
Ja, weil dieses Muster war klar und dann, als ich das Prinzip mir nochmal durch den Kopf gehen ließ, habe ich gedacht, okay, wenn das wirklich so ist, dann ist dieses Prinzip ja ideal, um einen Schal zu stricken. Mhm. Glatt rechts, Ripping, Patent. Und dann lässt es wieder zurückgehen. Und da müsste eigentlich was Gutes bei rauskommen. Mhm. Und dann habe ich wirklich in so einer Nacht- und Nebel-Aktion 1600 Meter von dem Bullfrog Tünn verstrickt, was ich noch im Stash hatte, glücklicherweise. Und ich bin nicht hingekommen. Und deswegen hat er auf der anderen Seite nämlich eine andersfarbige Spitze.
Ah, okay. Ja.
und dann habe ich den fertig gemacht. Und habe ihn geblockt und habe ihn auf die Puppe gehangen. Und in dem Moment habe ich gesehen, was ich da eigentlich gestrickt habe. Und dass der wirklich so schön geworden ist und dass man den so toll tragen kann. Man kann den als Jacke tragen, man kann den richtig so um den Hals machen, wenn es wirklich kalt ist. Ich nehme den auf Geschäftsreisen, nehme ich den mit, wenn ich eine Decke brauche. Also der ist so, so ein toller Begleiter. Und ich mag den sehr. Also der ist sozusagen durch das Muster zu mir gekommen. Und ja, das war dann der Colding. Und dann gibt es als nächstes mit dem gleichen Prinzip noch dann eine Weste, die eigentlich für meine Schwiegermutter war, nämlich die Betty.
Ja.
Das ist eigentlich wie der War-Cardigan, aber nur ohne Ärmel und ein bisschen, ja, und ein bisschen anders noch hinten. Also er hat dann sozusagen die, ja, also ist noch ein bisschen anders, genau. Und dann habe ich die Weste für meine Schwiegermutter gestrickt und dann habe ich die selber anprobiert und habe ich gedacht, ach, da könntest du dir auch eine stricken. Und dann habe ich mir so ein bisschen eine Hippie-Version davon gestrickt in Pink und bin mit der auch sehr, sehr glücklich und mag die sehr, weil sie so vielseitig ist und ja, man die auch schön unterschiedlich stylen kann und sowohl zu einem Anzug als auch zu Jeans oder zu einem Kleid, also genau. Das war die Betty und dann kommt noch die Else und bei der Else, das ist ein T-Shirt sozusagen, ein Sommershirt, das auch wieder nichts anderes macht, als von glatt rechts auf Ribbing, auf Patent überzugehen, aber dann an anderen Stellen und diese Zunahme oder dieser Wechsel von glatt rechts in das Ribbing ist da sehr verteilt.
Mhm. Und das sieht man dann anhand dieser kleinen eingebauten Umschläge-Löcher.
Genau, und da habe ich halt keine verschränkten Zunahmen gemacht, also keine verschränkten Wechsel gemacht von glatt rechts auf Ribbing, sondern habe bewusst es als Element genutzt und habe einen Umschlag gemacht.
Und was dadurch, du ja im Colding auch hast, oder?
Ja, da habe ich es auch schon mal gemacht. Genau. Ja, genau.
Okay.
Aber bei dem Ohrkardigen ja nicht, da war es ja noch geschlossen.
Ja, ja.
Und die Else hat einen sehr, sehr schönen Halsausschnitt, so einen zweifarbigen, der ist auch ganz süß und hat so Ärmelchen dran, die kann man zunehmen, nähen, aber man kann es ja auch offen lassen, dass es ein bisschen flatterig ist. Und das kann man auch sehr schön aus diesem Leinengarn, also das ist aus einem Leinenbaumwollgarn, genau, das ist hier so Zentnis, wie heißt das da?
Tünnlina, oder?
Ja, genau, das ist bestimmt auch so in der Range. Ja. Genau.
Ja.
Und das ist ein schönes, leichtes Sommershirt. Und unten ist es dann sogar noch mit einem zweifarbigen Patent. Mhm. Der Abschluss, das ist nochmal, dass die andere Farbe vom Hals sich wiederfindet. Aber man kann es auch Unifarben stricken.
Mhm. Und wir kamen vom Diller da drauf, weil beim genau. Diller, das ist ja, der ist nur in Patent, oder?
Ja, und genau. Und dann habe ich ja die ganze Zeit immer mit Patent hin und her und habe auch noch Patent mit Lace gemacht. Das war der Blossom Leaves. Also habe jede Menge Patentgeschichten gemacht. Dann kam der Boyfriends Cardigan und direkt nach dem Boyfriends Cardigan habe ich eigentlich die Bewerbung abgegeben bei Brooklyn Tweed, weil Dilla ist eine Anleitung für Brooklyn Tweed. Und ich habe mich da beworben. Es gibt einmal einen Designaufruf, einmal jährlich für das Wool People Magazin. Das ist immer ein Jahr, bevor das veröffentlicht wird. Das heißt, es war letztes Jahr um diese Zeit, habe ich meine Bewerbung gestrickt, habe ein Design gezeichnet, habe eine Maschenprobe gestrickt und habe es bei Brooklyn Tweed eingereicht.
Aber genau. Noch nicht das Modell gestrickt, sondern nur Maschenprobe und Zeichnung, oder wie?
Ja, genau. Und dann haben die im Juni zurückgeschrieben, ja, ich hätte den Zuschlag bekommen, sie würden es gerne mit mir machen. Und dann habe ich auch erstmals neu für mich das Sample in Größe 34, 36 stricken müssen. Und normalerweise stricke ich die Sachen halt immer für mich, weil ich dann am besten sehen kann, ob es passt oder nicht passt. Mhm. Und da habe ich mir dann noch eine Schneiderpuppe in Größe 34, 36 zugelegt und eine Freundin gehabt, die hat dann den Pullover mal anprobiert. Genau, und dann ist es weggeschickt worden und dann dauert das alles so seine Zeit und seinen Gang. Dann ist Test gestrickt worden von denen. Die Anleitung ist in deren Stil geschrieben. Mhm. Ne, also und wird auch unter deren Label geführt sozusagen. Ja. Und da war das Schöne, also was ich auch ganz toll finde in der Kooperation, ich hatte das zwar schon so konzipiert, dass man das innen und außen tragen kann, aber ich hatte noch nicht die Idee, dass man das auch hinten und vorne wechseln kann.
Ach so, ja, das habe ich gesehen, genau. Das je nachdem, ob man es vorne länger oder also auch diese V, wie soll man sagen, genau, ob man das vorne oder hinten, das ist halt dann eher einfach glattes Patent quasi, oder?
Nee, es ist alles zweifarbiges Patent.
Ja, genau. Ja, aber ich meine, es ist jetzt, da ist keine Formung mehr drin hin auf der anderen Seite, oder?
Also es gibt einmal diese ganz straighte Vorderseite, also die so einen runden Ausschnitt hat.
Ja, das meinte ich jetzt mit Rückseite, weil da auf dem Bild ganz vorne, da siehst du die andere Seite vorne, genau.
Ja, und normalerweise war es so, dass ich mir gedacht habe, ich möchte einen Pullover haben im Patent, der nicht aufträgt. Ja. Weil das ist auch mal so ein Problem. Eigentlich sagen die Leute immer, Patentpullover, das trägt total auf. Und dieser Patentpullover, der macht schlank, und zwar durch seine Form.
Das heißt, du hattest dir diesen Rundausschnitt vorne gedacht, oder?
Genau, der sollte vorne so schön passgenau sein, ne? Und auch schön hier am Busen eng anliegen und dann nach unten ein bisschen weiter werden, aber nicht viel. Ja. Und hinten auf dem Rücken, da sollte es mächtig losgehen sozusagen. Ja. Da habe ich diesen tiefen V-Ausschnitt hinten gemacht oder den tieferen V-Ausschnitt hinten gemacht und diese extreme Zunahme und hinten mit dieser Dreieckskonstruktion, sodass da wirklich was losgeht und man eigentlich so vorne so ganz brav ist und wenn man hinten ist, dann und was ich wirklich toll finde, ich habe ihn auch selber noch, man kann ihn wirklich von vier Seiten anziehen. Und ich habe ihn jetzt auch mal angezogen, vorne mit dem V, sieht total klasse aus. Also man kann irgendwie morgen...
Auf der Anleitungsseite sieht man alle Versionen. Ja. Innenseite, Außenseite, vorne, hinten.
Ja, genau.
Und sag mal, also das heißt, mittlerweile ist es ja schon, hat es auch zeitlichen Ausmaß angenommen, dass du dir wahrscheinlich auch nie hättest erträumen lassen, als du ganz am Anfang angefangen hast mit dem ersten Design, mit dem Sparkling Innovation. Machst du das jetzt alles neben deinem Fulltime-Job oder wie sieht es da aus zeitlich?
Also ich habe 2017 dann auf eine halbe Stelle gewechselt. Und die mache ich aber noch und möchte das auch weitermachen, weil das eine ganz andere Herausforderung birgt. Und das mag ich auch gerne, was ich da tue. Und als Gegenpol dazu diese kreative Arbeit ist, finde ich sehr bereichernd. Und da ich sowieso vom Sternzeichen Zwilling bin, also zwei Seiten habe, passt das auch zu mir. Genau.
Wie sieht dann so dein typischer Wochenablauf aus? Also hast du feste Tage, wo du dann ins Büro gehst? Und
ja, also ich habe feste Tage, wo ich ins Büro gehe. Ich gehe 2,5 Tage ins Büro sozusagen oder arbeite 2,5 Tage in dem einen Job. Und dann Mitte der Woche ist dann Wechsel. Und ab da ist dann sozusagen Strickjob.
Stricken, aufschreiben, Gruppe betreuen, Teststricken betreuen.
Ja, genau. Es ist ja nicht nur das Stricken und Entwerfen, sondern auch Anleitung schreiben, Fotos machen, Videotutorials aufnehmen.
Wo kann man deine Videotutorials sehen?
Ich habe einen YouTube-Channel.
Ah, okay.
Ich habe noch nicht so viele, muss ich dazu sagen. Ich habe für den My Boyfriend's Cardigan, den ich für in Zusammenarbeit mit Lamana auch gemacht habe, habe ich einige Videotutorials aufgenommen, auch nochmal begleitend für die im Herbst stattgefundenen Workshops. Ich war da in 11 unterschiedlichen Wollläden und habe Workshops gegeben. Und damit die Teilnehmer dann auch hinterher nochmal nachgucken können, wenn sie in 2 Stunden jetzt nicht so alles behalten haben. Und das ist eigentlich ganz gut. Dann kann man da immer nachgucken und es wird auch im Pattern da drauf verlinkt. Also in der Anleitung steht halt auch nochmal der Link zu den einzelnen Videotutorials drin. Mhm.
Genau. Ein Thema habe ich noch zum Thema Konstruktion. Ich weiß nicht, hast du Lust, noch was über Schulterkonstruktionen zu erzählen? Weil du hast ja vorhin erzählt, du hast die Susan Mayers getroffen.
Ja.
Hast du eine Lieblingsschulterkonstruktion? Ist das die Sattelschulter, die du da jetzt anhast im Moment? Oder
Unterschiedlich. Also ich bin nicht so die, ich habe zum Beispiel noch nie eine Contiguous-Schulter, doch in meinen ersten Anleitungen, da habe ich schon mal eine Contiguous, in dem Shape Your Shades, da ist, glaube ich, so eine.
Ah ja.
Da könnte eine drin sein. Ich bin nicht so der klassische. Ich bin nicht so in den klassischen Konstruktionen drin. Also, es ist immer irgendwie ein bisschen anders. Bei dem My Boyfriend's Cardigan ist es ein bisschen Sattelschulter, kombiniert mit einem Raglan. Was ich als Konstruktion wirklich toll finde, ist, wie gesagt, die Reback-Konstruktion, die wir mit dem Girlfriend's Cardigan auch rausgefunden haben. Das sitzt einfach super. Ja. Mhm. Und das zieht sich auch so ein bisschen durch, dass dieser enge Schluss, den man dann hinten im Nacken hat, der kurze Abstand zwischen den Vorderteilen, der zieht sich dann auch durch. Also wenn man jetzt guckt, der Birgit-Sweater oder Snefu-Cardigan sind auch 2 Cardigans, die ein bisschen angelehnt sind. Also es ist wieder anders umgesetzt, ja. Weil auch da hat man nur so ein ganz wenig Abstand zwischen den Vorderteilen, die man am Rücken anstrickt. Aber da ist es dann so, dass der Rücken halt anders umgesetzt wird. Also bei dem Girlfriend's Cardigan arbeitet man ja oben direkt mit Short los, um diese Neigung hinzubekommen, dieses Dreieck, ja, damit sich so eine Schulter formt. Und dann in dem Snefu-Cardigan oder in dem Birgit-Sweater habe ich es so gemacht, da habe ich gedacht, okay, nicht immer kann man ja Shortshows machen. Mhm. Ja, wenn man ein Muster strickt oder andere Sachen macht, dann ist das nicht so schön, das funktioniert dann nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, dann gehst du mal her und machst das Dreieck, indem du den Rücken mit 7 Maschen anfängst und dann immer mehr zunimmst bis zum Ärmel unten und dann daran anstrickst, um die Vorderteile zu bekommen. Ja, also es ist immer ein bisschen anders und ich bin nicht so der klassische Verfechter. Also ich habe ab und zu mal eine Drop Shoulder, also ganz klassisch viereckig gearbeitet sozusagen. Das wird es jetzt auch in einem nächsten Design noch geben. Das ist, ich bin jetzt dabei, die Anleitung für eine Kapuzenjacke zu schreiben. Da ist es auch ganz so ein eckiges Grundmuster sozusagen. Das heißt, rechteckige Teile, Schnittteile für Vorderteile, Rücken und dann mit der überschnittenen Schulter. So wie man es jetzt auch gerade hat mit den weiten Ärmeln, da eignet sich das sehr schön für, weil das Ganze dem so eine Lockerheit gibt und so eine Lässigkeit gibt. Mhm. Genau.
Das heißt, du schreibst aber auch mehrere Anleitungen gleichzeitig, wenn du sagst, du schreibst jetzt gerade noch. Ja. Wie viele hast du da so parallel?
Ja, im Moment ist es ein bisschen viel. Also ich habe jetzt gerade, wie gesagt, der Test für den Watten, der hat gerade angefangen. Den Frame habe ich schon fertig gestrickt, den Hoodigen auch. Da muss ich jetzt die beiden Anleitungen schreiben. Und ich habe schon wieder das nächste auf den Nadeln. Genau. Das gibt was mit kleinen Adidas-Streifen. Mhm. Ja, also... Ja, ich bin schon, aber mir fallen immer so viele Sachen ein und dann müssen die auch gestrickt werden. Das ist so. Und was ich noch sagen wollte, was ich auch gerne benutze, ist, dass ich also Sachen von oben nach unten gestrickt, wie bei dem Little Urchin zum Beispiel oder bei dem Eulif Leaf. Das sind alles Konstruktionen, die werden sozusagen rund gestrickt und die haben ein Segment als Grundmuster und dieses Segment, in diesem Segment wird permanent zugenommen und durch diese Zunahmen, die dann verteilt in diesem ganzen Ding passieren, ergibt sich das Muster draus.
Ja.
Und die Zunahmen. Und zum Beispiel der Little Urchin, der würde sich auch sehr gut stricken aus so einem dünnen, also ich habe es gesehen, auch aus einem Holz Coast Garn, also so ein leichtes Sommergarn, als Sommerpulli. Wunderschön. Mhm. Also mit diesen Nöppchen, also der macht so ein schönes Dekolleté und ist echt so ein Hingucker. Also da ist man echt mit gut angezogen und auch auf der anderen Seite auch lässig. Ja,
ja, ja. Wahnsinn.
Und das war auch bei dem
Output, ja.
Und das war auch bei dem Eulif Leaf oder bei dem Lazy Eulif ist das auch so die Grundkonstruktion gewesen. Also ein Stück Muster zu nehmen und durch die darin enthaltenen Zunahmen, die man arbeiten kann, dass sich damit organisch die Weite in einem Pullover oder in einer Jacke ergibt.
Und hast du eine Lieblingsfaser oder ist es, wechselt das auch immer aktuell, so das, was du gerade auf den Nadeln hast?
Also ich habe, eine Lieblingsfaser kann ich eigentlich nicht sagen, ist unterschiedlich. Wie gesagt, ich habe gerade das Leinen- und Mohair-Thema entdeckt, bin ganz begeistert. also das Lieblingsfaser kann ich nicht sagen. Ich stricke gerne mit dem Komo-Garn von Lamana. Da habe ich ja auch jetzt schon 4 Designs mitgemacht. Das letzte war der My Black V. Das ist auch ein Patentpullover gewesen mit einem V-Ausschnitt. Oder damit ist auch der Girlfriends Pullover gestrickt worden und den möchte ich auch nochmal allen ans Herz legen, weil das ist ein Pullover, wirklich auch sehr Anfänger geeignet. Der wird eigentlich nur mit rechten Maschen gestrickt. Also ein paar linke sind dabei, aber das ist wirklich ganz wenig. Und auch diese Aufnahme der Maschen für die Ärmel ist, das bekommt jeder so hin, wie das bei mir auch aussieht.
Mhm. Super, das ist ein guter Hinweis, weil das ist ja, da wird man auch häufig nachgefragt, so was ist ein guter Pullover für den Anfang und vielleicht nicht irgendwie ganz klassisch so ein Raglan-Pullover, sondern so doch ein bisschen was so ein bisschen spezieller aussieht.
Das also der in der, jedem ja. Fall, also in ja. jedem Fall und der hat auch schon, also ihr könnt euch da auch mal nachgucken, der ist schon ganz viel gestrickt worden aus den unterschiedlichsten Garnen, wobei ich, wie gesagt, Lamana Como, weil es so ein leichtes Garn ist. Und es hat ja eine ganz tolle Lauf, also so eine ganz hohe Leichtigkeit und trotzdem ist es schön warm und es fällt schön. Also ich mag das Garn sehr gerne, deswegen stricke ich auch viel mit dem oder habe schon jetzt 4 Designs mit dem Garn gemacht. Das ist wirklich so eines meiner Lieblingsgarne, das kann ich schon sagen. Aber ich lasse mich auch wirklich immer gerne inspirieren und schaue mir auch gerne mal was anderes an.
Ja, wir haben den Girlfriends Pullover als Kit im Shop und die neueren Designs nehmen wir auch alle auf. Also alles, wo wir entweder das Garn haben oder wirklich was Passendes zu finden, stellen wir dann nach und nach ein. Und sag mal, wer ist denn das männliche Model in deinem Feed hier vom Ice Cold
Water? Ach, okay. Ja, das ist ein Stricker aus München. Ah, genau. Okay. Genau. Und der hat sozusagen.
Aber kein Designer, sondern
Stricker. Nein. Ah, ja. Genau.
Ah, ja. Wahnsinn.
Genau. Ja. Ich habe ihn auch auf Instagram verlinkt, von daher könnt ihr da auch nochmal gucken. Ich habe auch ein Bild von ihm auf Instagram gemacht und da ist auch verlinkt mit seinem Profil auf Instagram. Genau.
Männliche Stricker findet man ja doch eher weniger, habe ich so.
Ja, wenig. Ja, das stimmt. Und er ist so ein ganz akribischer auch. Also er strickt total genau und ist wirklich, also macht das sehr, sehr perfekt. Ja,
ja, schön. Du, jetzt haben wir echt lang gesprochen.
Echt? Wie lange war das?
Anderthalb Stunden.
Nein. Ach du liebes Wissen. Oh, da musst du aber was schneiden.
Nee, das kann ich gar nichts wegschneiden. Das ist ja, glaube ich, wirklich echt alles total interessant. Also ich werde es dann auch am Anfang im Intro noch sagen, was ich dann noch aufnehme, dass die Zuhörerinnen sich unbedingt direkt hier deine Seite aufmachen, damit man, weil das ist echt toll. Das ist wie so eine, man wird so durchgeführt durch deine Designs. Das ist total spannend. Mhm. Und vor allen Dingen, weil man jetzt auch so beim Erzählen merkt, wie die so alle irgendwie dann irgendwie das eine in das andere und irgendwie sowas miteinander zu tun haben.
Ja.
Also ist ja klar, man wird irgendwie inspiriert und man nimmt ja immer aus seinen älteren Designs irgendwie was mit, was einem dann gefallen hat, was man dann irgendwie noch fortführt. Ja, aber spannend zu sehen.
Das ist auch manchmal wie so eine Geschichte. Also du fängst irgendwas an und dann machst du was da draus und dann denkst du aber, ach, das würde auch echt toll aussehen, wenn du das noch so ein bisschen veränderst oder ein bisschen was anderes machst oder so. Und das geht so eins ins andere oftmals über. Und das finde ich auch echt eine schöne, also das finde ich auch was, was mich an diesem Beruf, wenn man es so nennen kann, also wirklich fasziniert und immer wieder begeistert, wenn so Dinge so ineinander übergehen oder sich so selber ergeben. Also da ist zum Beispiel auch ganz schön bei dem Como, da habe ich mal diesen Sweater gestrickt, genau, den Cozy Lines. Und da ist automatisch diese Schleife bei rausgekommen.
Ach, ja. Da hast du auch das Foto geteilt hier.
Ja, das ist so eine Geschichte, das ging automatisch. Also da brauchst du gar nichts machen. Ich habe diese Rippen da gestrickt. Also dieses Design ist dadurch gekennzeichnet, dass es keine Zu- und Abnahmen im herkömmlichen Sinne gibt, sondern alle Zu- und Abnahmen werden nur durch Biesen gearbeitet. Mhm. Ja, also mit Biesen kann ich ja auch etwas zusammenfassen oder wenn ich es wieder aufmache, dann wird es wieder weiter. Und deswegen, und dann ist aus so einer Biese heraus eigentlich ganz natürlich für die Tasche dann diese Kordel entstanden. Das sind so Momente, die machen einem wirklich Freude und das ist es auch, was an diesem Beruf so toll ist. Ja,
der Cozy Lines, ich habe ihn hier gerade offen. Ja. Ja, sehr schön. Eine letzte Frage habe ich noch. Wenn du jetzt dann da so strickst an den 2, 3, 2,5 Tagen pro Woche, machst du das dann überwiegend allein, dass du zu Hause sitzt und strickst? Hörst du dabei Podcasts oder Hörbücher oder was machst du da dabei?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich stricke die ganze Woche über und zu 90% stricke ich abends. Abends, nach 8.
Und so vorm Fernseher, oder?
Genau, genau, ja. Das ist so, also gar nicht so tagsüber. Da sind halt andere Sachen, die gemacht werden müssen. Aber stricken tue ich definitiv eigentlich nur abends. Und dann meistens vier, 4,5 Stunden. Mhm. Ja, genau. Und jetzt, da man sowieso nicht weg kann.
Dann wird es mehr, ne? Genau.
Genau, deswegen habe ich auch momentan so viel in der
Also bei mir nicht, weil ich habe ja die Schulkinder zu Hause, die nicht in die Schule gehen. Aber...
Ja.
Doch, kann ich mir vorstellen.
Ja. Insofern nutzt die Zeit alle.
Ja,
vielleicht
genau.
Auch. Man kann jetzt so viel und so schön stricken und ich finde, das versüßt uns diese Zeit und man kann so in diese Strickteile eintauchen und ja, und vielleicht auch den Podcast dabei hören.
Genau, das ist ein schönes Schlusswort, Chris. vielen Dank für deine Zeit. Wird's wirklich ganz, ganz toll viel mitgenommen. War sehr, sehr spannend.
Danke dir fürs Zuhören und ja, für die ganze Zeit, die du erübrigt hast. Genau. Ja.